SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
Für große internationale Unternehmen könnte es künftig ungemütlich werden. Es geht um Konzerne, die einen Sitz in der EU haben oder in einem Land, das von der EU als Steuerparadies eingestuft wird. Wir sprechen hier von zum Beispiel den Fidschi-Inseln, Panama oder Trinidad Tobago. Diese Unternehmen müssen jetzt mit offenen Karten spielen, so hat es die EU beschlossen. Umsätze, Gewinne, die Mitarbeiterzahl und vor allem die tatsächlich gezahlten Steuern, die müssen jetzt offengelegt werden. Und zwar aufgeschlüsselt, Land für Land, in dem sie steuerpflichtig sind.
Für dieses sogenannte Country-by-Country-Reporting hatten viele im Europäischen Parlament jahrelang gestritten, dass es künftig mehr Steuertransparenz für globale Player mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz geben soll, werten sie deshalb als großen Erfolg. Zum Beispiel Sven Giegold für die Grünen im Europaparlament.
Das ist wirklich ein Durchbruch. Das muss man sagen. Es ist ein Durchbruch, weil die Bürgerinnen und Bürger erfahren werden, in welchem EU-Land wie viele Steuern gezahlt werden.
Kritik allerdings kommt von vielen Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam, ATTAC oder Transparency International. Ihnen geht die Brüsseler Entscheidung nicht weit genug. Schließlich gehe es nur um Unternehmen, die in Europa steuerpflichtig sind oder in den Ländern auf der sogenannten schwarzen und grauen Liste der EU. Damit blieben weltweit viel zu viele Niedrigsteuerstaaten unberücksichtigt. Trotzdem sei das ein wichtiger Schritt, sagt die sozialdemokratische EU-Abgeordnete Evelyn Regner aus Österreich.
Wir wollten natürlich die Daten aus der ganzen Welt von den großen Multis. Das ist derzeit noch nicht durchzusetzen. Dafür kämpfen wir in der sogenannten Review Clause.
So sieht es auch Pedro Loti, Vertreter der amtierenden portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft, die den Kompromiss der 27 Mitgliedstaaten mit dem Parlament und der Kommission ausgehandelt hat.
This means that the Union is now clearly the leader.
Die EU wird damit klar führend bei der weltweiten Steuertransparenz für große Unternehmen und das ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger.
And this is a question of citizenship as well.
Deutschland hat sich bei der entscheidenden Abstimmung dazu enthalten. Jahrelang war aus Berlin Widerstand gegen mehr verpflichtende Steuertransparenz für große Unternehmen gekommen, mit der Begründung, das könne Firmengeheimnisse gefährden. So sehen es auch viele in der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Dort heißt es, die Daten, die künftig öffentlich werden müssen, würden den Steuerbehörden in der EU ohnehin längst vorliegen. Deshalb sei das kein wirklicher Fortschritt. Vielmehr müsse es jetzt um eine Mindestbesteuerung der großen Firmen gehen. Das würde auch der Wirtschaftswissenschaftler Guntram Wolf vom Brüsseler Bruegel-Institut begrüßen. Die jetzt ausgehandelte Steuertransparenz sei trotzdem entscheidend.
Und ich glaube, was hier wichtig ist, ist wirklich, dass es darum geht, auch eine Ungerechtigkeit im Steuersystem zu verändern, nämlich kleine und mittelständische Unternehmen können oft diese Steuersparmodelle gar nicht einschlagen. Das ist halt schon eine Steuerungerechtigkeit.
Und darum geht es der EU. Sie will ein Bewusstsein schaffen für mehr Steuergerechtigkeit. In jedem Fall kann es noch anderthalb Jahre dauern, bis die Öffentlichkeit tatsächlich Einzelheiten zu den Steuerzahlungen der großen Unternehmen erfährt. Denn so lange haben die Mitgliedstaaten Zeit, die Entscheidung der EU umzusetzen. Holger Beckmann, Brüssel.
Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt stark getroffen und wenn es schlecht läuft, könnten in diesem Jahr weltweit bis zu 100 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Davon geht die internationale Arbeitsorganisation ILO in Genf aus. Sie hat heute ihren Weltbeschäftigungsbericht vorgestellt. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Die Pandemie hat den weltweiten Arbeitsmarkt hart getroffen und es dürfte lange dauern, bis er sich wieder erholt hat. So heißt es in dem 164 Seiten starken Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Genf. Laut dem ILO-Bericht werde sich der globale Arbeitsmarkt bis einschließlich 2023 nicht von der Krise erholt haben. Der Rückgang der Beschäftigung, von dem wohlhabende Länder weniger stark betroffen sind, führe dazu, dass die Einkommen stark zurückgehen und die Armut steigt. Von Jobverlusten besonders betroffen sind Menschen ohne festes Arbeitsverhältnis, aber auch Frauen und junge Menschen. So ging 2020 die Beschäftigung bei Erwachsenen um 3,7% zurück, bei Jugendlichen gar um fast 9%. Der Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation Guy Ryder forderte eine gezielte Anstrengung, um schneller menschenwürdige Arbeitsplätze zu schaffen. Die Erholung von Covid-19 sei nicht nur eine Frage der Gesundheit, sondern auch der Überwindung der schweren Schäden für Wirtschaft und Gesellschaft.
Am 2. Juni 1991, also heute genau vor 30 Jahren, fuhr der erste ICE planmäßig von Hamburg nach München. Damit wurde das Hochgeschwindigkeitszeitalter in Deutschland eingeleitet. Den ICE 1 von damals gibt es gar nicht mehr in seiner ursprünglichen Ausstattung. Der jüngste Bruder heißt ICE 4. Viele Strecken sind inzwischen dazugekommen. Ich habe vor der Sendung mit Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn gesprochen und ich wollte von ihm wissen, ob der ICE in Deutschland eine Erfolgsgeschichte ist.
Also es hat zumindest die Bahn sehr viel attraktiver gemacht. Wenn wir nach Frankreich schauen, müssen wir sagen, dort hat der Hochgeschwindigkeitsverkehr deutlich mehr realisiert als bei uns. Denn wir haben hier nach wie vor nur einen Flickenteppich mit schnellen Strecken.
Sie haben den Blick nach Frankreich schon gemacht. Die Zeitersparnis damals, 1992, auf der Fahrt zum Beispiel von Karlsruhe nach Bremen, war eine Stunde. Vorher dauerte das 6 Stunden, danach 5 Stunden mit dem ICE. Straßburg-Paris, Frankreich, vor dem TGV 6 Stunden, mit TGV 1 Stunde 50.
Ja, das ist doch auch kein Wunder. Dann bleiben wir bei Karlsruhe-Bremen. Dort konnte man dann so ein Stückchen schnell fahren vor Mannheim. Dann fuhr man wieder bis Fulda. Und dann Fulda bis Hannover konnte man schnell fahren. Und Hannover-Bremen ging es dann wieder im normalen Tempo mit 160 weiter. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu Frankreich, wo man dann wirklich von Straßburg bis Paris komplett auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke fahren konnte.
Bleiben wir mal bei der Strecke Karlsruhe-Bremen. Seit Jahren wird diskutiert, dass der Teilabschnitt zwischen Mannheim und Frankfurt ausgebaut werden soll. Ich glaube, da wurde auch immer wieder gebaut. Jetzt steht er wieder auf der Liste, dass da ausgebaut wird. 30 Jahre lang ist da im Grunde genommen nichts passiert. Warum? Woran lag das, dass man da nicht weiter ausgebaut hat?
Also ich glaube, wir haben hier zwei Faktoren. Einmal eine Politik, die nicht so genau weiß, was sie will, die gerne in Sonntagsreden für die Bahn ist, im Alltag aber dann eben doch die Bahn auch mit aufwendigen Planungsprozessen zur Langsamkeit verurteilt. Es ist also das Planungsrecht und aber auch keine eindeutige politische Haltung. Ich glaube, das sind diese beiden wichtigen Faktoren, die das Ganze verzögert haben.
Aber nochmal zusammenfassend zu sagen, ist es doch so ein bisschen mit dem ICE-Verkehr in Deutschland. Ich kaufe mir einen Porsche und fahre dann ziemlich häufig Landstraße und ab und an mal gehe ich auf die Autobahn, fahre ein bisschen schnell, aber dann wieder Landstraße. Hinkt das Bild? Ist das Bild so? Passt das?
Sie haben mit diesem Bild völlig recht.
Wenn wir abschließend jetzt mal Hochgeschwindigkeitsverkehr weltweit betrachten, was für eine Note würden Sie Deutschland geben? Also im Vergleich mit Frankreich, Spanien, aber auch Japan. Was würde da Deutschland in Sachen Hochgeschwindigkeit?
Ja, ich glaube, man kann da wirklich nur sagen, so mit 3-. Ja, also ist es manches passiert. Und da, wo schnell gefahren wird, ist es auch gut. Aber insgesamt sind die Ziele, die man auch selbst mal für den Hochgeschwindigkeitsverkehr gefordert hat, ja nicht erreicht worden bisher.
Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Wir sprachen über 30 Jahre ICE. Heute genau vor 30 Jahren fuhr der erste ICE planmäßig von Hamburg nach München. Ja, und wir kommen jetzt zum Börsenbericht aus Frankfurt am Main.
Der türkische Präsident Erdogan hat ganz eigene Vorstellungen, wie er die hohe Inflation im Land bekämpfen will. Die Zinsen müssen weiter runter, sagt er, und nennt als möglichen Zeitpunkt die Sommermonate Juli oder August. Hohe Inflation mit niedrigen Zinsen bekämpfen zu wollen, widerspricht ökonomischen Grundsätzen. Erdogans Worte verfehlen denn auch ihre Wirkung nicht. Der Kurs der türkischen Lira zum US-Dollar und zum Euro ist zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordtief gefallen. Der amtierende türkische Notenbankchef widerspricht zwar, aber seine jüngsten Aussagen zeigen, vorerst zumindest, keine Wirkung. Rekorde ganz anderer Art hat es am deutschen Aktienmarkt gegeben. Der MDAX zeitweise auf neuem Rekordhoch, der DAX beendet den Handel leicht im Plus bei 15.602 Punkten. Ungetrübt ist die Freude am Aktienmarkt allerdings nicht, denn nach wie vor fürchten viele Anleger, dass die Inflation weiter steigt, deshalb sind sie vorsichtig. Einen großen Verlierer gibt es am Aktienmarkt und das ist der Antikörperspezialist Morphosis. Das Biotech-Unternehmen übernimmt den amerikanischen Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals und sichert sich damit unter anderem 2 neue Krebsarzneien. Bei den Anlegern kommt der Deal schlecht an. Die Papiere von Morphosis brechen zwischenzeitlich um 17% ein. Claudia Behrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.